Ah ja, an sich fühle ich ja immer, aber ich richte meine Aufmerksamkeit nicht so drauf. Und dann zu merken, dass Fühlen eben nicht dieses störende Etwas ist, sondern ein zweites Intelligenzsystem, was dir ganz viele wichtige Informationen geben kann. Ja, und ich frage dann auch manchmal so nach, was waren denn so Leuchtturmomente in deinem Leben, wo du auch dich in einer anderen Lebendigkeit gefühlt hast, wo du das Gefühl hast, ich bin da.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Martin Permantier. Martin ist Unternehmer, Autor und Begleiter für Veränderungsprozesse. In seinen Büchern wie Haltung entscheidet oder Fühlen mit Emotionen arbeiten zeigt er, wie persönliche, aber auch organisationale Entwicklung gelingt und warum es dabei so oft auf unsere Haltung ankommt. Von Martin wollte ich in unserem Gespräch wissen, warum Gefühle in der Führung so eine große Rolle spielen und wie wir mit Emotionen konstruktiv umgehen können, statt sie wegzuschieben oder uns von ihnen überrollen zu lassen. Wir sprechen über emotionale Reife, aber auch über Sprachlosigkeit in Organisationen und darum, warum viele Meetings zu Orten der Demotivation werden. Was mich besonders beeindruckt hat: Martin schafft es, komplexe Themen wie Emotionen, wie Haltung, wie Entwicklung greifbar zu machen, mit Bildern, die, wie ich finde, im Kopf bleiben, und auch mit Sätzen, die einfach nachwirken. Wenn du erfahren möchtest, wie du einen bewussten Zugang zu deinen Emotionen findest und sie auch für die Zusammenarbeit mit anderen nutzen kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Martin Permantier. Ich freue mich wirklich total, dass du mit dabei bist. Und wir hatten ja schon das Vergnügen, vor einer Woche mal so ein kleines Vorgespräch zu machen und in das Thema schon mal für heute ein bisschen reinzuspringen. Und ich finde, allein so ein Vorgespräch ist ja fast schon so ein halber Podcast. Man könnte das wahrscheinlich auch schon senden. Und trotzdem macht das immer noch mal ein bisschen was mit mir. Und ich habe das Thema und so ein paar Gedanken mitgenommen. Und ich bin bei einer Frage auch so ein bisschen eine Beobachtung der aktuellen Weltenlage, würde ich es mal nennen, für mich so hängen geblieben. Und zwar habe ich so ein bisschen für mich beobachtet, dass diese, ich nenne es mal so, Gleichzeitigkeit vieler Krisen, Veränderungen und Unsicherheiten, die wir gerade so erleben, unter anderem natürlich auch immer mal so zu so einem Gefühl der Überwältigung führen können, auch mal so ein bisschen so ein Gefühl der Überforderung. Und ich habe mich auch gefragt, ob das auch zu so einem Taubheitsgefühl führen kann. Also Taubheitsgefühl im Sinne von, irgendwann passiert dann, ne, wir hören den nächsten Skandal, die nächste irgendwie Krise in den Nachrichten, das nächste irgendwie so Happening, aber irgendwann macht das nichts mehr mit uns. Ne? Also wir nehmen das dann so ein bisschen hin und irgendwie, ja, okay, kommt halt so gerade jetzt wieder das nächste Ding um die Ecke von Trump oder von der Wirtschaft oder in meinem Unternehmen, aber irgendwie, ich fühle das gar nicht mehr so richtig, ich habe da nicht mehr so einen Zugang zu überhaupt. Ist das was, was du beobachtest? Und wenn ja, wo kommt das eigentlich her?
Ja, kann man jetzt von verschiedenen Seiten anschauen. Die Frage ist ja, ob wir mal weniger gefühlt taub waren. Also ob es jetzt was ist, wo wir sagen, ja früher, oh, da waren wir super empathisch miteinander und haben alles total an uns rangelassen, haben reflektiert über unsere Gefühle gesprochen. Und jetzt plötzlich werden wir taub. Oder dass wir merken, ach schau mal, wir haben uns viele Spannungen lange, lange nicht angeguckt. Wir haben die verdrängt. Wir haben so getan, als gäbe es die nicht. Und jetzt werden wir berührbarer und wir fühlen mehr. Ja, und dieses Fühlen ist sowas, wo wir merken, oh, das ist aber neu. Ne? Da finde ich ja gar keine Wörter und ich kann es noch nicht halten. Ja. Und erst in Erweiterung der Haltung können wir dann merken, ah, okay, ne, ich kann mehr halten und mehr aushalten und mich mehr über mich selbst wissen lassen, auch über schwierige Gefühle und das, was sozusagen krisenhaft wahrgenommen ist, vielleicht ein Wachstumsraum ist.
Wenn wir jetzt mal so bei diesem Taubheitsbegriff mal so bleiben, ne? Also taub, das vielleicht so wahrzunehmen, das zu fühlen, was da passiert. Ist das vielleicht eine Fähigkeit, die nie da war, oder ist das etwas, was verloren gegangen sein kann, oder ist das vielleicht sogar irgendwie so ein Schutzreflex? Also woher kommt dieser fehlende Zugang?
Das hat viele, viele Gründe. Das einmal ist natürlich unser Erziehungssystem. Jetzt kann man sagen, ach, als Kind, da konnte es ja noch so viel fühlen. Ja, das ist eins. Nur auch da ist es ja nochmal was anderes. Nur Emotionen wahrnehmen ist das eine. Reflektiert damit in Kontakt zu treten ist was anderes. Und ich sage mal, es gibt so diese Bildung des Gehirns, ja, durch die Aufklärung, die Vernunft in Zugang zu bringen. Und genauso gibt es die Bildung des Gefühls. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, die wir so nicht gelernt haben und wo uns oft auch noch die Worte fehlen. Und dieses Geh mal mit deinen Gefühlen um deine Widersprüchlichkeiten ist ja etwas, wo wir sagen, ja, kulturell war da eben noch nicht so die Zeit dafür. Und dass man überhaupt auch jetzt im Arbeitsleben sagt, oh, das ist ja spannend, sich dieses Feld anzuschauen, gibt's ja noch gar nicht so lange. Früher hat man gesagt, Gefühle lässt du zu Hause, ist Privatsache. Na, hier bist du ein kleiner Funktionsautomat. Jetzt merkt man, nee, die Sache haut gar nicht hin, sondern das ist ein, ich würde sagen, in gewisser Weise ein Neuland, was wir schrittweise betreten.
Ja, und das finde ich vielleicht auch so interessant, auch bei so einem Aspekt wie das Fühlen. Also ist das immer noch was, ich sag jetzt mal, in so einer Ecke steht, ne, okay, das sind jetzt irgendwie so die schauen sich irgendwie, sühlen sich in ihren Schwächen und ihren Bedürfnissen, ne, oder in ihrer Esoterik und finden da so ein bisschen Platz. Aber wenn wir jetzt so, ich bleib mal so in der Tonalität, die man heute wieder wahrnimmt, wenn es um Leistung geht, ne, wenn es um Produktivität geht, so, dann haben wir nicht diesen Raum, ne? Also es ist so ein bisschen so ein Entweder-Oder, habe ich so das Gefühl, ne? Sprechen wir jetzt ein bisschen über Gefühle, aber nee, wir brauchen jetzt wieder Leistung. Wenn wir so ein bisschen auf die aktuelle Weltenlage oder auch Lage in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt gucken, woher kommt denn vielleicht auch sogar so ein bisschen so eine Notwendigkeit, sich dem mehr anzunehmen? Warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt auch zu sagen, wir brauchen diesen Zugang und wir sollten diesen Zugang auch legen zu den Gefühlen?
Na, wenn du über die Weltlage redest, dann frage ich mich, wie viel davon ist rational? Ja. Also wir tun ja so, oh, in der Wirtschaft sind wir total rational, wir leben total das Gegenteil. Ja. Nämlich das Emotieren, also das Aufgeladensein von Stimmung, von Wirklichkeitskonzepten, die sehr kurzlebig sind, die impulsivhaft vorgetragen werden, da ist nichts rational daran. Sondern es geht ja eher darum, diese emotionale Energie, die wir sehen, überhaupt erstmal mit Vernunft zu versorgen, um dann zu einem reflektierten Fühlen zu kommen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir ja auch in dem neuen Buch Fühlen so ein bisschen beschrieben haben. Ja, am Anfang steht die emotionale Energie. Ja, und dann kommt die Vernunft dazu. Ne? Und wir brauchen aber diese Energie, Emovere, herausbewegen. Emotion ist da auch drin, um ins Handeln zu kommen. Deswegen wissenschaftlich kann man das auch nachweisen, gibt es gar keine rationalen Entscheidungen, wo Emotion keine Rolle spielt. So, und jetzt ist die erste Frage, ja, können wir überhaupt mal rational, wissenschaftlich und ein bisschen reflektiert das erste Intelligenzsystem dazu nehmen, unser Denken, und können wir dann auch noch schauen, ja, welche emotionalen Energien hängen denn hier noch im System, die wir uns eigentlich erkennen, anschauen müssen. Und da bist du schon bei den Bedürfnissen und den Irrationalitäten, die ja im Moment einfach nur instrumentalisiert werden durch Polarisierung. Ja, und dann kann man sagen, die raus, die rein, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Da kommt aber auch rational gesehen nicht viel Gutes bei raus. Ja. Und diese Reifung im Sinne einer Ich-Entwicklung oder Haltungserweiterung entsteht nämlich dann, wenn ich sagen kann, pass auf, das sind die Fakten, das ist auch die Wissenschaft, welche Gefühle sind daran beteiligt oder Emotionen, wie können wir die reflektieren und wie können wir neue sinngebenden Handlungsstrategien finden, die vielleicht nicht einfach nur in Polarisieren und Emotieren bestehen, sondern die vielleicht auch noch Werte und Sinn hinzunehmen.
Finde ich einen total guten Punkt. Also ich meine, das eine, was du ja gerade gesagt hast, Gefühle sind immer da, aber ich habe es auch so verstanden, Auch das ist ja in dem Sinne ein Spektrum, ne? Und manchmal ist das ja vielleicht irgendwie auch tatsächlich eine Gefühlsexplosion, die vielleicht auch gar nicht immer so positiv aufgeladen ist, sondern die auch eine gewisse Stimmung erstmal schafft. Und egal, ob wir da, glaube ich, auf die Weltenlage oder in Unternehmen gucken, ne, ist ja im Zweifel ganz, ganz ähnliche Situation. Und das finde ich interessant, auch erstmal in so ein, du nanntest das, reflektiertes Fühlen dann zu bringen. Also wie kriegen wir eventuell diesen emotionalen Schock, den wir erleben, in ein reflektiertes Fühlen? Wie kann das gelingen? Wie läuft so ein Prozess des reflektierten Fühlens ab?
Ich glaube, das kennt jeder aus dem Privaten. Also die Emotion, der Wutanfall. Ich war außer mir. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich stand neben mir. Ich konnte nicht anders. Das ist ja auch so die Idee, als wären Gefühle sowas, was so Stimulus-Response-mäßig passiert. Ich drücke auf den Knopf und dann passiert irgendwas. Jetzt hat man festgestellt, nee, es sind Kulturprägungen, es sind Konstrukte, die wir durch unsere Erziehung gelernt haben. Wir sind keine Emotionsautomaten, wo man auf Knöpfe drückt und wo dann der Verstand das unterdrückt, ja, und uns beherrscht. Ja. Hat man gemerkt, nee, so ist es nicht, ne? Und wenn wir das so kennen, sag mal, du hast jetzt eine Emotionsexplosion gehabt und nachher fängst du an, drüber zu reflektieren, denkst, oh Gott, ja, da habe ich auch ganz schön Unrecht getan und oh, da war ich aber doch ein bisschen einseitig, ne? Und nur meine Meinung und mein Recht haben hatte Platz gefunden. Lass uns nochmal reden. Ja, und diese Spannung ausreichend mit Empathie und Kommunikation zu versorgen, bringt uns in den Raum der Gefühle. Gute Technik dafür ist die gewaltfreie Kommunikation, wo ich also sagen kann, du Benjamin, Folgendes mir gestern passiert, tut mir leid, folgendes Bedürfnis wurde nicht erfüllt, ich hatte da so meine kurze Zündschnur, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit meiner Vernunft, merke ich, in mir war dies, das und jenes, ja, und dann kannst du anders drüber reden. Und diese Erfahrung des guten Gespräches, wo du am Ende sagst, allein, dass wir darüber geredet haben, gut, dass wir darüber geredet haben, jetzt, wo wir darüber geredet haben, befreit dich von dieser angehaltenen emotionalen Energie und bringt dich in die bewusstere, fühlende Energie. Ja, wo du sagen kannst, ach, das ist in mir, ne? Und es macht mich darauf aufmerksam, dass mein Bedürfnis in dieser und jener Beziehung nicht erfüllt worden ist, können wir da eine andere Handlungsstrategie entwickeln. Und jeder, der mal, ich sag mal, kritische Situationen in einer Paarbeziehung erlebt hat, die gut ausgegangen sind, kennt das als emotionales Referenzerlebnis. Und fast alle, ich sag mal, therapeutischen, heilenden, coachenden Bewegungen sind Sprachrituale, wo wir emotionale Energie mit Sprache versorgen, um eben dann anders fühlen zu können.
An welchem Punkt stehen wir uns entlang dieses Prozesses selbst im Weg? Wo erkennst du, du arbeitest ja auch viel in Organisation, mit Organisation, wo kommt dieser Prozess entweder gar nicht in Gang oder wird vielleicht auch ein bisschen gebremst?
Ja, in den Organisationen ist ja die Frage, gibt es Räume dafür? Also was ist im Raum des Besprechbaren und was ist noch in der Tabuzone? Ja, und schaust du dir in der Firma an und fragst einfach, worüber wird hier nicht geredet? Dann hast du die ganze aufgestaute emotionale Energie, die aber interessanterweise ja nur wahrgenommen werden kann von einem wachen Herzen. Ja, und fragst du Leute, sag mal, was sagt dein Herz dir denn so? Ja, Folgendes. Und da kannst du ganz viel Weisheit aufnehmen. Und dann sagst du, ja, warum redet er nicht drüber? Nee, das geht nicht. Ja, das darf man hier nicht. Das machen wir nicht, ne? Es ist oft nicht gelernt, ja, oder es ist abgewertet, oder, und das darf man auch nicht vergessen, wir sind ja in unserer Kindheit oft abgewürgt worden in der Äußerung, du, ich will dies, ich will das, ich fühle mich gerade so, ich bin gerade froh, ich bin gerade so. Also wo du sagst, sei ruhig, bleib sitzen, tu dies nicht, tu das nicht, du musst funktionieren. Ja, und dieses Gelernte nicht zu äußern, ja, was mein Herz mir sagt, ist tief verankert in unserer Kultur und letztendlich in allen Kulturen.
Also irgendwie bringen wir es, das finde ich ja das Hochinteressante, wir bringen uns ja selber mit ein, also jede einzelne Person, ne? Wenn man jetzt mal so, ich stelle mir ein Team vor, 12 Personen, jeder kommt natürlich irgendwie, jeder ist irgendwo mal Kind gewesen, erzogen worden, sozialisiert worden, kommt zusammen und hat vielleicht für sich dementsprechend natürlich auch Musterprägungen, die einfließen. Und dann haben wir ja diesen Raum, den wir gemeinsam tatsächlich irgendwo auch kreieren, wo du ja auch meinst, jeder in dem Sinne Raum, wahrscheinlich jede Kultur hat so einen gefühlten Raum des Besprechbaren in dem Sinne. Wenn ich jetzt tatsächlich, und auch das kann ja mal passieren, ich bin vielleicht neu als Führungskraft in so ein Team gekommen, ne? Also es kann ja auch mal sein, irgendwie eine Person wird ausgewechselt. Woran merke ich denn, was besprochen wird und was nicht besprochen wird?
Das kriegst du sehr schnell gesagt. Ich fand es mal lustig, in so einem Unternehmen kam ein neuer CEO und es war sehr traditionell geführt und er hat so in seiner Öffnungsrede so sehr kollegial gezeigt und seine Schwächen genannt, wo er manchmal Unterstützung braucht, ja, manche Dinge, die er nicht so gut kann. Und der Eigentümer von dem Unternehmen ist fast gestorben. Der sagte, ich habe einen Schwächling eingestellt. Ja, ich bin verloren, ich muss die Entscheidung rückgängig machen, der Typ muss raus. Ne? Die Mitarbeitenden haben gedacht, endlich sagt's mal einer, endlich haben wir mal einen Mensch, ne? Endlich schaut auf uns einer, da können wir jetzt offener reden. Ja, und dann war der Konflikt sozusagen da, ne? Was darf besprochen werden und was nicht. Ne? Und der hat das dann schon gemerkt, wo der Rand der Besprechbarkeit war. Ne? Mhm. Und darum geht es oft in geschützten Räumen, diese Sachen zu erweitern. Ich mache ja viele so Kulturexpeditionen in Unternehmen und an sich ist es ganz simpel. Du holst Leute aus verschiedensten Abteilungen zusammen, bringst die oft in Kleingruppen in wechselnden Konstellationen und lässt die über emotionale Themen reden oder entwicklungsorientierte Themen. Danach sagen die, so wie wir heute geredet haben, sollten wir öfter reden. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell so viel Vertrauen entsteht. Diese Gruppe war was ganz Besonderes, weil normalerweise reden wir in dieser Organisation nicht so. Ne? Kannst du darauf wetten, kennst du wahrscheinlich auch aus deinen Begleitungen. Ja? Und da ist aber auch die Wachstumsreserve, weil man darf nie vergessen, in der emotionalen Energie, wenn sie neurotisch gebunden ist, ist das wie ein Bremsklotz für die Organisation. Wenn die in Bewegung kommt und Leute offener Feedback geben können, 360-Grad-Feedback, ja, eine gute Fehler- und Experimentierkultur haben, dient das der Organisation. Und das ist eine andere Art, auf Emotionalität zu schauen, nämlich nicht als dieses störende Zeug, was kontrolliert werden muss, sondern als die Energiereserve, die wir eigentlich brauchen.
Ich finde ja dieses Bild von, du hast es ja vorhin auch schon so betont, ne? Also Emotion steckt ja in dem Sinne auch Bewegung drin und wie kriegen wir diese Motion in dem Sinne auch entfacht. Und ich habe mir gerade diesen Raum vorgestellt, den du auch so beschrieben hast und wo es auch darum geht, diese Begegnung zu schaffen und vielleicht tatsächlich ja diese Bewegung, diese Schwingung zu kreieren. Und du mit deinem Team, ihr macht das ja tatsächlich sehr auf sehr professionelle Art und Weise und trotzdem könnte ich ja so vielleicht mich als Einzelführungskraft fragen, wie kann mir das denn gelingen, ne? Also diesen Raum zu schaffen und diese Bewegung zu erzeugen. Was sind vielleicht auch nur Beispiele, ne? Auch so aus diesen Kulturexpeditionen, wo du vielleicht eine gute Erfahrung gemacht hast oder was du auch bei anderen Teams siehst, wo entweder natürlich dieser Raum des Besprechbaren erweitert wird, aber auch, wo du auch merkst, da kann eine andere, eine neue Verbindung entstehen und es ist aber auch ein Raum, der gehalten werden kann, ne? Vielleicht auch von einer Führungskraft und einem Team, ich nenne es mal so, die darin noch nicht so erfahren sind.
Na klar, weil wir sind ja alle, ich sag mal, bewertungstraumatisiert. Ja, du hast ja immer so, das Leben war ein Quiz, die Schule war ein Quiz, da musstest du die richtigen Antworten haben, ansonsten wurde sie beschämt. Ja, warst du ungenügend mangelhaft raus vor die Tür oder in die Ecke mit dem Gesicht zur Wand. Ja. Also diese Idee lernen, und das fand ich auch interessant, ich habe mit Silja Graupe, die ja diese Hochschule für Gesellschaftsgestaltung hat, die hat mal gesagt, wir fast alle haben traumatische Bildungsbiografien. Hatte ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht. Also, dass diese ganze Bildung immer so war, oh Gott, ja, es könnte in die Buchse gehen, ich könnte schlecht bewertet werden. Ja. Und das haben wir natürlich gerade Sachen gegenüber, wo wir nicht so firm sind. Ja, und in der Gefühlsäußerung sind wir nicht Firmen. Also ein klassischer Check-in, ich coach ja manchmal so Gruppen von CEOs, ist: nenne drei emotionale Adjektive, die im Moment deine Situation als Führungspersönlichkeit kennzeichnen. Drei emotionale Adjektive: geht so, muss, ja, viel zu tun. Und irgendwann gehen die aber tiefer. Ja, ist natürlich ein geschützter Raum, und irgendwann sagen die auch so: nee, so geht's mir wirklich. Mhm. Ja, und dann merken die, jetzt erst kommen sie zu sich und jetzt erst kommen sie auch zu ihrer eigentlichen Energie jenseits der Rolle, ja, und der rollengebundenen Teilpersönlichkeit, die sie vielleicht spielen oder spielen müssen. Und das heißt ja nicht, man denkt ja immer, ach, da bist du so ein Weichei, dass dein Kummer sagen muss. Das kann ja positiv wie negativ sein. Ne? Und aber überhaupt so dieses, wie geht's mir? Und da mal raufzuschauen und das für sich auch mit Wörtern zu beschreiben. Ne? Und wir machen zum Beispiel als Check-in immer ganz oft eine ganz einfache Methode: drei Arten des Zuhörens. Zwei Leute unterhalten sich 2 Minuten hin, 2 Minuten her. Ganz normal. Und beim zweiten Mal sagen wir so: jetzt hör mal emotional zu. Ja, was ist emotional zuhören? Ja, Augenkontakt und dich mal zu fragen: der Benjamin, wie ist der wohl drauf jetzt gerade? Was fühlt der denn gerade? Und was fühle ich, während ich Benjamin zuhöre und wir diesen Podcast haben? Und plötzlich merken wir, ach, wir fühlen ja beide was. Ach, so angenehm. Der hat mich eingeladen. Ach, wie nett. Ne? Und der ist freundlich. Ich finde das super. Ne? Und dann kann ich im nächsten Übung dann noch sagen, was heißt das, resonieren zuzuhören. Und in der Unterschiedsbildung merken die, ah ja, an sich fühle ich ja immer, aber ich richte meine Aufmerksamkeit nicht so drauf. Ja, und es findet aber statt, nur ohne meine Bewusstheit. Ja. Und dann zu merken, dass Fühlen eben nicht dieses störende Etwas ist, sondern ein zweites Intelligenzsystem, was dir ganz viele wichtige Informationen geben kann. Ja, wo du eben viel effektiver mit sein kannst, wenn du das Radar auf der Ebene anhast.
Und ich finde, wenn du das Radar anhast, also so wie du es in der Situation gerade beschrieben hast, du hast das Radar an, du nimmst es wahr, du kannst es selbst aber ja auch wieder spiegeln, ne? In dem Sinne, also es ist auch was, was sich verstärken kann. Und ich finde, dass das ja vielleicht auch häufig verloren geht. Also eigentlich, wenn wir mal so dieses Radar öffnen würden, nehmen wir ganz viel wahr und können das ja irgendwie auch in uns wieder wirken lassen und könnten diese Wirkung tatsächlich auch wieder zurücktransportieren und was das mit einem Raum machen würde, ne? Das finde ich Wahnsinn. Gleichzeitig bin ich noch bei einem Punkt hängen geblieben. Ich glaube, den ich so für mich auch einfach nochmal so als kleine Erkenntnis rausstellen möchte. Weil gerade dieses Beispiel von, wie geht's dir, und ich habe 3 Adjektive, die ich nennen kann. Ich glaube, ist erstmal so total klassisch, und ich denke, da finden sich auch ganz viele Menschen wieder. Und was ja aber auch dahinter steckt, ist ja, am Ende geht's ja auch um Kommunikation und darum, auch die richtigen Worte, also Gefühle in Worte packen zu können, ist ja in dem Sinne auch erstmal eine Fähigkeit, ne, die wir so entwickeln oder vielleicht wieder freilegen müssen. Habe ich einen Zugang zu dem, wie es mir gerade geht, aber fällt mir das tatsächlich dann auch leicht, das irgendwie in Worte zu verpacken, das zu transportieren, das tatsächlich auch wiederum für andere erlebbar zu machen? Und da habe ich mich auch gefragt, ob das auch etwas ist, was wir gerade jetzt mal in unserem Kulturkreis auch gar nicht so richtig gewohnt sind. Also dieses Repertoire an Vokabeln, würde ich mal sagen, ne? Das ist ja fast wie eine Sprache, ne? Also Vokabeln überhaupt zu sprechen. Jeder, der mal Spanisch irgendwie, ne, auf Mallorca irgendwie Spanisch sprechen wollte, hat nur 3 Worte gehabt, konnte vielleicht ein Bier ordern, aber nicht viel, viel mehr, ne? Und genauso ist ja vielleicht dann irgendwie auch mit den Gefühlen. Ich kann vielleicht Mimik, Gestik kann ich auch beim Bier bestellen nutzen, aber wenn mir dann irgendwann die Vokabeln fehlen, um mich zu bedanken, um zu fragen, hey, wie geht's dir, um vielleicht irgendwie noch ein Bedürfnis zu äußern, ein Interesse zu äußern, dann bleiben wir relativ eindimensional. Ne? Und das dachte ich auch gerade, wenn es darum geht, die richtigen Worte oder überhaupt Worte zu finden für die Gefühle auch. Ja.
Total. Und ich kenne das ja auch gerade mit Spanisch. Ich konnte auch mal so durchreisen, so Straßenspanisch, sage ich immer. Ja, ne? Ja. Aber ich kam mir immer vor wie ein 8-Jähriger.
Ja, genau.
Weil ich natürlich meine innere Welt gar nicht kommunizieren könnte. Ne? Muy bueno. Ja? Dann hört es dann auf. Ne? Und nicht umsonst kriegst du ja bei vielen, und ich habe auch viele Seminare gemacht, wo du erstmal so Gefühlsatlas in die Hand gedrückt kriegst. Ne? Und da werden dann, was weiß ich, 200 Wörter aufgezählt. Ich glaube, es gibt 550 Gefühlswörter im Deutschen. Die kennen wir meistens auch irgendwie vom Hören her, ne? Aber benutzen wenig aktiv. Und das war ja auch so eine Motivation, zum einen zu sagen, also für das Buch, das wir geschrieben haben, über Fühlen, zum einen zu sagen, ja, okay, erweiter mal dein Sprachrepertoire, aber schau auch, mit welcher Haltung du diese Wörter benutzt, ne? Und mit welcher Komplexität und Reflektiertheit, um auch so nuancierter zu werden. Oder wie Lisa Feldman-Barrett auch die Forscherin beschreibt, dass ja Gefühle Konstrukte sind, aber du auch eine fein abgestimmte Sprache brauchst, um sie beschreiben zu können. Also sie spricht von Granularität. Ja, der Tag ist super. Ja, okay. Super, scheiße. Ne, dann merkst du so, ah, ein bisschen grob noch. Ne? Und auch das kann man üben und dann auch merken, wow, ich gehe dann mit anderen anders in Resonanz. Und das merken die auch. Und für mich eine einfache Übung, die man auch gut nachvollziehen kann, ist ja so der Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung. Jetzt kann ich sagen, Benjamin, du machst einen ganz tollen Podcast, das hast du richtig gut gemacht, ja, so streng dich weiter an. Würdest du denken, ja, schönen Dank. Ne?
Zweite Klasse, Schule, ne, kannst weitermachen,
genau. Kommst die dritte. Ja, das würden wir so denken, das ist so ein Lob. Ne? Oder ich würde sagen, ach Benjamin, weißt du, wie du diesen ganzen Prozess aufgesetzt hast, da von Anfang an habe ich mich wohlgefühlt, ja, und auch so, wie du dieses Gespräch aufsetzt, wie du mir nochmal in der Vorbereitung gegeben hast, das hat mich total entspannt, ich wusste, ach, das wird ein entspanntes Gespräch, ja, der Mann ist gut sortiert, ja, der hat eine gute Flughöhe, das macht Spaß, ne? Und so ist es total schön, bei dir zu sein. Ne? Dann erzähle ich ja auch etwas über mein Inneres, ja, und merke, ach, guck mal, das fühlt sich anders an, weil ich einen gemeinsamen Raum beschreibe, ne? Also was du auch durch deine Präsenz in mir auslöst, was im Zusammen entsteht, im Co-Kreativen. Ne? Und wenn man das mal so als kleine, ich sag mal, Musterbruch macht und sagt, man spricht mit seinen Mitarbeitern eher mal so, muss man ja keinem sagen, so im Stillen. Ne? Manchmal reicht schon so, über andere zu denken, dann entstehen andere Resonanzräume. Ja, und das so in sich zu beobachten. Und viele Leute sagen, ja, was sie gesagt haben auf der Arbeit, fällt mir das noch schwer, aber mit den Kindern klappt es jetzt viel besser. Und das finde ich auch mal interessant, dass man da ja auch, gerade mit den Kindern, sagen ja viele Leute so, was ist das Wichtigste im Leben? Ja, die Liebe zu meinen Kindern. Ja, und wie drückst du die aus? Ja, geht so, ne? Und dann auch sich zu gönnen, da mal auf eine Forschungsreise zu gehen, andere Resonanzräume und andere emotionale Atmosphären zu kreieren. Und dann kann das auch spielerisch sein und ohne diesen Druck, dass man jetzt was falsch gemacht hat oder was nicht kann.
Und ich finde diesen Begriff Resonanzraum dafür auch super, super treffend, ne? Weil ich auch, also ich hab's gerade auch mal wirken lassen, was du gesagt hast. Ich meine, so jetzt irgendwie auch einfach ein spontanes Beispiel, aber ich nehme es natürlich trotzdem an. Danke, Martin. aber es waren ja nicht viel mehr Worte, die du verwendet hast. Ne? Es waren nur andere Worte, es war nuancierter, es war so ein bisschen bewusster gewählt. Und was man ja dahinter merkt, ist so, dass ja viel mehr im Raum steht. Wie ging es dir damit? Was hat das mit dir gemacht, ne? Diese Situation? Wie nimmst du es wirklich wahr? Es ist nicht nur ein irgendwie so gut, schlecht, ne? Super, geht besser, sondern wirklich, was ist bei dir angekommen? Es sagt auch viel über deine Situation aus. Und so lerne ich was über mich, aber ich lerne auch was über dich, ne? In wenigen Sätzen. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und gleichzeitig dieses Spielerische dahinter ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtig sein kann für viele, ne? Weil auch so dieses Feld der Emotionen kann sich ja manchmal auch so ein bisschen wackelig anfühlen. Also wir laufen so auf Eisschollen rum und wollen ja jetzt nicht das falsche Wort sagen, ne? Weil sonst verletzen wir eine Person oder wecken dann vielleicht irgendwas. Und deswegen finde ich da ganz spannend, wie kriegt man das verbunden, ne? Dieses Spielerische und Wackelige, was vielleicht tatsächlich diese Emotionen ja mit sich bringen können.
Ja, genau. Und die Emotion ist ja oft überwältigend. Ich bin die Emotion. Ich bin sauer. Ich bin wütend. Ja? Und ich habe ein Gefühl, wenn ich sagen kann, oh, ein Teil von mir ist ganz schön gereizt und ich weiß, das kommt da und daher. Ein Teil von mir ist gelassen und ein anderer Teil ist verunsichert. Ne? Und ja, das sind so verschiedene Anteile in mir. Die gucke ich mir jetzt mal an. das ist ja auch für einen selbst eine viel größere Flexibilität, als wenn ich sauer bin, weil es ist ein mieser Tag. Dann identifiziere ich mich ja total mit einer emotionalen Energie, die ja bei genauer Betrachtung nie permanent ist. Es ist immer nur ein temporäres Phänomen, was ich kommen und gehen sehe, was ich aber in dem Moment, wo ich das reflektiere mit und achtsam bin, auch beschreiben kann. Und in der Beschreibung liegt ja auch die Fähigkeit zur Unterschiedsbildung oder zur Distanzbildung, dass ich eben nicht mehr denke, ich bin meine Emotion, sondern ich habe ein temporäres Gefühl.
Ja, und es ist so ein bisschen so, wie man wahrscheinlich auch in der Achtsamkeit sich manchmal so vorstellt, so ich stelle mir vor, so diese Wolken, die kommen und gehen können, die man auch mal weiterschieben kann, die nicht irgendwie an mir heftet, ne? Nicht diese eine graue Wolke, die immer da ist, sondern die ich auch mal so weiterschieben kann. Und das macht ja schon wieder so dieses Spielerische und ich finde auch ein bisschen mehr, ich überlege gerade, die Möglichkeit zur Gestaltung, weil wenn ich es nicht bin, dann kann ich es eventuell auch verändern. Dann habe ich vielleicht selber auch eine gewisse Verantwortung, Einfluss darauf, was ich gerade wahrnehme, wie ich es wahrnehme oder wie es sich vielleicht auch im nächsten Moment anfühlen könnte, je nachdem, wo ich vielleicht meine Aufmerksamkeit hinrichte. Und ich würde trotzdem mal weiterspringen, weil ich finde, du hast eine Sache gesagt und die ist mir auch aus unserem Vorgespräch sehr in Erinnerung geblieben. Fühlen ist unser zweites Intelligenzsystem. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass wir vielleicht auch anders auf das Thema schauen können. Wenn du überlegst, was stellt dir dein Verstand so zur Verfügung? Ja, hast du mit deinem Verstand deine Partner gewählt oder deine Partnerin? Ja, oder war es dann nicht doch noch ein anderes System, was dir eben viel schneller auch Informationen gibt, viel differenzierter? Und das heißt ja nicht, dass die immer richtig oder falsch sind, ne? Aber es ist ganz gut, darauf hinzuschauen und es eben nicht zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern mal zu gucken, eben was bekomme ich denn da für Informationen. Und das Dritte ist ja die Resonanzintelligenz, also das Spüren. Ich kann ja spüren, wie ist die Stimmung, hier ist eine dicke Luft im Raum, ja? Hier sind die Leute gut drauf, hier sind sie nicht gut drauf, ne? Und sich einfach mal das zu gönnen, da reinzuschauen. Und es ist ja auch eine Illusion, dass irgendwer rein rationale Entscheidungen treffen würde. Ja, wir greifen ja immer darauf zurück. Es ist eher so zu tun, als ob was rational wäre. Ne? Und aber zu sagen, okay, wie fühlt sich das aus der Perspektive an? Wie fühlt sich das aus der Perspektive an, aus der Perspektive? Also Zukunftsszenarien. Wer will ich gewesen sein? Ja? Was will ich erlebt haben? Also sich andere Arten von Fragen stellen, um auch sich das wissen zu lassen. Weil manchmal binden sich ja Menschen an Situationen, wo du von außen drauf guckst und denkst, du, der tut dir nicht gut. Doch, ich mach weiter. Wo du sagst, ja, was sagt denn dein Herz dazu? Hör auf, aber ich höre nicht da drauf, weil man muss ja weitergehen. Ja? Mhm. Also das natürlich auch, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, gelernt haben, über oder gegen unser Empfinden zu gehen. Ja, weil es kulturell so war, weil wir in Umständen waren, die nicht gut waren. Und deswegen sage ich auch, diese Lernatmosphären, die es zu gestalten gilt, sollten so wenig wie möglich an Schule erinnern. Mhm. Also, dass ich irgendwie getestet werde, sondern Erlebnisräume sein und Erfahrungsräume sein, wo man wirklich das gute Gespräch, das tiefe Gespräch haben kann, was ja dann auch oft, und das ist ganz wichtig, wenn ich denn in Kontakt war mit meinem Gefühl und es ausgesprochen habe, so merke, der Raum wird freier. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele Menschen haben, dass wenn sie in Kontakt sind mit ihrem zweiten Intelligenzsystem und das mit dem mehr Raum geben und da die Aufmerksamkeit auch hinrichten und das auch in Sprache bringen, dass es sich innerlich befreiend anfühlt.
Da war jetzt echt auch nochmal sehr, sehr viel drin, weil ich finde, gerade dieses Schulische, dieses wir springen so leicht oder zumindest haben das Gefühl, wir kommen in Situationen, die bewertet werden können oder wo wir handeln unser Handeln könnte eine negative Konsequenz zum Beispiel haben, ne? Dass ich bewertet werde oder dass ich nicht mehr Teil der Gruppe bin oder was auch immer mein Unsicherheitsgefühl sein könnte. Und da darauf zu achten, wie wir Räume gestalten, wo das nicht so ist. Ne? Weil auch so diese Übung mit, lass uns mal hinspüren, lass uns mal ausdrücken, wie ich mich gerade fühle, das kann ja auch wieder so eine Situation kreieren. Ne? Ah, ich hab 3 Gefühle, du hast 5, wie du hast nur 2. Ne? Das muss aber noch besser werden. Und dann sind wir wieder im Schulischen. Und deswegen finde ich es auch da mal spannend, mit dir so mal hinzuschauen, weil ich glaube, dass das sehr horizonteröffnend sein kann, wie kann Arbeit, wie sie heute stattfindet, verbunden werden mit so Erlebnisräumen, wo wir Menschen dazu einladen, zu spüren, ohne dass sie das Gefühl haben, das wird jetzt irgendwie ein bewertetes Spüren. Was könnten das für Situationen sein und wie könnte das so gelingen?
Ja, das ist aber ganz Wichtiges, was du sagst. Also es gilt immer der Autonomierespekt und jede Art von Entwicklung ist und muss immer freiwillig sein. Also kein Mensch muss sich entwickeln, keiner muss sein Mindset ändern, keiner muss seine Haltung erweitern, aber man kann, ja, wenn man denn möchte. Und meistens ist es so, dass wir uns, ich sage mal gerne, in Organisationen ein bisschen verkindlichen, ja, oder sozusagen, sagen wir im Privaten, ja, wenn du mich da fragen würdest, hätte ich aber viel zu sagen, weil mein Herz nimmt ja eine ganze Menge wahr und wenn ich so in Resonanz gehe, finde ich das hier alles so sinnvoll? Nee. Haben wir die Räume, diese Intelligenz uns wissen zu lassen? Nee. Also brauchst du das erstmal, und du brauchst es eben in der Art und Weise, und das ist schön aufgezählt, dass die früheren Haltungen befriedet sind. Also ich muss mich gesehen fühlen und sicher fühlen. Das, was Amy Edmondson ja mit ihren Safe Spaces auch beschreibt. Dazugehören und Zuverlässigkeit spüren. Ja, das Vertrauen ist die Zaubersubstanz. Also Vertrauensräume. Und das ist ja sowieso in einer Organisation. Ich sage auch immer, es gibt zwei magische Größen. Ja, das eine ist die Aufmerksamkeit. Als Rohstoff für jede Entwicklung. Wenn du nicht aufmerksam bist, ja, du bist Stimulus-Response, ja, so wie immer, Reizreaktion. Und im Kollektiv ist es das Vertrauen. Also was brauchst du alles nicht, wenn du Vertrauen hast? Und wie geht Vertrauen? Ja, indem man sich was anvertraut, indem man ehrlich ist, indem man zuverlässig ist und sich verletzlich zeigt. Ja, also dass ich meine Zugehörigkeit nicht verliere, wenn ich eine andere Meinung habe. Und mich auch in dieser Situation kompetent fühle. Ja, und einfache Methode ist immer, das zu verkleinern. Also nicht im Plenum zu arbeiten, so, jetzt sagen Sie doch mal, sondern 2er-, 3er-Gruppen, ohne dass vorgetragen wird, ohne dass Leistungsspiel draus gemacht wird, ohne dass Vergleichsspiele draus gemacht werden. Ja, und dann sagt jeder das, was der Person zu dem Zeitpunkt angemessen erscheint. Also es gibt keinen Druck und keinen Muss. Und trotzdem merken die dann, und ich komme so oft in Organisationen, wo mir vorher gesagt hat, ja, schwierige Leute, die machen sowas nicht, die wollen das auch nicht. Ah, das sind die nicht gewohnt. Ah, da musst du aufpassen, nicht, dass du die überforderst und so. Ne? Und dann machst du das, eben in geschützten Räumen mit einfachen Dingen. Und es geht wie sonst was. Mhm. Ja, weil sie können das, sie kennen das aus anderen Situationen und da ist oft eine Sehnsucht auch danach, so miteinander reden zu können, dass man, und sei es einfach nur sich Erfahrungen, Erlebnisse, und das können einfache Potenzialerfahrungen sein. Wann hast du dich im Potenzial im letzten Monat gefühlt? Was hat dazu beigetragen? Jetzt nichts Spannendes und trotzdem ist es was anderes, als wenn ich sagen würde, was waren die Fehler im letzten Monat und wo könnten wir uns verbessern? Und da darf man auch behutsam sein und dem Zeit geben. Und alle merken aber, wenn sie es ein paar Mal gemacht haben, und viele sagen, das kannte ich gar nicht. Also das fängt ja an mit dem Stuhlkreis. Es gibt Menschen, die haben noch nie im Stuhlkreis gesessen.
Ja.
Ja, wo du sagst, das war schon okay, Stuhlkreis, den machen wir nicht. Ist Kindergarten oder irgendwie. Ja, ne? Ja, ja. Und also es ist nicht so schwer, diese Räume zu öffnen, weil wir die Reserven normalerweise aus dem Privaten haben, die wir aber in Organisationen nicht reinbringen.
Welche Rolle kann es dabei spielen oder ist es tatsächlich vielleicht sogar eine, vielleicht nicht ganz Notwendigkeit, aber ein hilfreiches Mittel, Muster bewusst zu brechen. Also ich denke gerade so ein bisschen daran, ne? Also wenn ich jetzt in diesem Raum, in dieser Sitzordnung, in dieser Konstellation jeden Tag da mein Duo Fix mit meinem Team habe und wir eigentlich alles daran erinnert, dass wir hier sehr, sehr faktisch irgendwie an unseren Projekten arbeiten, ne? Und dann kommen wir am nächsten Tag rein und auf einmal machen wir jetzt diesen Workshop. Es hat sich eigentlich so sichtbar, hat sich nichts verändert, aber so und auf einmal jetzt irgendwie mal in uns reinspüren, so, ne? Mit den gleichen Leuten, im gleichen Rahmen, ne, mit der gleichen Führungskraft. Ist das was hilfreich ist, oder würdest du sagen, so, wenn man diesen Entwicklungsimpuls mal setzen will, dann macht es schon auch Sinn, irgendwo mal zu gucken, wo kann man auch Muster brechen, und wenn ja, welche sind das so, ne, die jetzt, wo es was vielleicht auch helfen könnte, wo muss man Muster brechen?
Da sagst du was ganz Wichtiges, ne? Und es hat ja mehrere Hintergründe. Ich muss ja über eine Organisation gar nichts wissen. Ich musste auch keine Geheimerzählungen bekommen, sondern ich frage einfach nach, was sind denn ritualisierte Demotivationstatorte?
Oha, nochmal wiederholen bitte. Das
ritualisierte Demotivationstatorte. Und dann sagt er, oh, das war ein geiles Wort, da fällt mir aber einiges zu ein. Ne? Also irgendwelche Meetings, die als schwierig empfunden werden, irgendwelche Reports, irgendwelche Rituale, wo man sagt, okay, was würde man denn deiner Meinung nach an diesen Stellen anders machen können? Wollt ihr damit mal experimentieren? Ihr könnt ja dann immer wieder machen wie vorher. Also diese generell eine Experimentierfreude, und die Musterbrüche sind eine der wichtigsten Praktiken, weil du kannst ja den Menschen sagen, ja, Entwicklung, tolle Sache, hier kann ich erklären, sagen die, super, aber ich habe keine Zeit. Wir sind so voll, also können wir nicht machen, und Kultur und Selbstentwicklung, das machen wir mal, wenn das Wetter richtig gut ist und die Zahlen stimmen. Also wird das immer so, ja, stimmt, nur nicht heute, mache ich morgen. Man nennt es auch die verborgenen Verpflichtungen, die uns dann an das alte Verhalten binden. Also kannst du dir überlegen, also was kommt auf die Not-to-Do-Liste, was machen wir nicht? Wo ich zum Beispiel bei den ritualisierten Demotivationstatorten Räume finde. Und was machen wir anders? Ja, und dieses Andersmachen hat die eine Funktion, klar, faktisch eben diese mal Experimentierfreude und damit auch eine positive Fehlerkultur zu etablieren. Und das andere ist, die Altersaufmerksamkeit zu erhöhen. Ich mache gerne Weekly Challenges mit den Gruppen. Und eine Übung, wo man sagt, man fahr jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit als normalerweise. Ja. Und dann sagen die Leute, ja, okay, kann ich ja machen, biege ich hier mal rechts um und da links, dann fahre ich mal die Nebenstraße anstatt die Hauptstraße. Ne? Und die sagen meistens, es ist ein anderer Tag. Weil sonst kommen sie an und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich hier hingekommen bin. Und plötzlich sagen sie, ich war dabei. Und dieses Dabeisein bei dem eigenen Leben, also überhaupt eine Gegenwärtigkeit zu haben, ist erstmal der Anfang von allem. Weil wenn du nicht dabei bist bei deinem eigenen Leben, wie sagt der Rilke schon so schön, wer lebt es dann? Und diesen Geschmack zu kriegen, so fühlt es sich an, wenn ich dabei bin, und so fühlt es sich an, wenn ich keine Ahnung habe, wer mein Leben gelebt hat. Ne? Und da helfen diese Musterbrüche, und die bringen auch so dieses Spielerische der Selbstentwicklung so in den Alltag. Wenn du ein schwieriges Gespräch oder schwieriges Meeting hast, lehn dich mal nicht an. Oder warte 3 Sekunden mit deiner Antwort. Oder mach ein Aberfasten. Oder. Gibt es tausende Beispiele. Und die bringen einen dann auch in eine mentale Beweglichkeit, neuem Denken und neuem Fühlen überhaupt drauf zu geben.
Und ich finde das tatsächlich auch es hat gerade auch bei mir, also es hat mich gerade auch so ein bisschen auf meinen Alltag mal so gucken lassen, weil ich finde, ein bisschen leben wir auch in Zeiten der, ich nenne es mal so ein bisschen Selbstoptimierung, wo wir probieren, unser Leben mit guten Gewohnheiten eigentlich so auf Autopilot zu stellen. Also ich überlege auch gerade, ne, dann gehst du da eine Runde joggen, immer die gleiche Joggingstrecke. Du musst eigentlich nicht mehr großartig nachdenken, ne? Wo läufst du lang, wann bist du losgelaufen, wie bist du unter der Dusche gelandet und warum habe ich jetzt meine Hose wieder an eigentlich, ne? Also es läuft eigentlich alles automatisiert ab, und es ist ja tatsächlich in vielen, würde ich sagen, Organisationen vielleicht gar nicht so anders. Wir haben unsere Duo Fixes, unsere Routinen, ne? Der Kalender ist durchgetaktet. Wir wissen, wie diese Meetings ablaufen. Und irgendwann, ich meine, gerade in der digitalen Arbeitswelt muss ich sowieso nicht mehr viel machen, außer mich reinzuklicken. Also sehr viel Potenzial, finde ich, für Autopilot. Ne? Und das mal so ein bisschen für sich zu challengen, zu überlegen, wo würde uns vielleicht auch mal ein bisschen weniger Autopilot gut tun, ne? Ein bisschen weniger, es muss ja jetzt nicht irgendwie alles aufgebrochen sein, weil hin und wieder hat es bestimmt irgendwie auch seine Berechtigung und hilft uns vielleicht auch dabei, weniger Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch nicht sein müssen. Aber so in manchen Momenten finde ich das total interessant, wo lösen wir mal den Autopiloten ab und gehen selber wieder in den Driver Seat.
Ja, und deswegen redet man ja auch bei Unternehmen über Achtsamkeit, ja, wo früher man gesagt hat, nee, achtsam müssen die nicht sein. Die können unachtsam sein, Hauptsache die bewegen ihre Hände richtig, ne? Und heute denkt man ja, okay, ne? Und sich an sich selbst erinnern, also sich dran erinnern, ich sitze in diesem Körper, schaue durch diese Augen, ich spüre mich von innen, ist ja ein anderes Lebensgefühl, wenn ich so richtig dabei bin, ja, und ein Dilemma von uns ist ja, dass Sprache, und das so ein bisschen aus dem hypnosystemischen Ansatz, grundsätzlich hypnotisch ist. Also dass in dem Moment, wo wir ja sprechen und wir stellen uns was vor, wie so eine Art Nebelfilm mitläuft, ja, der uns von der Unmittelbarkeit des körperlichen Weltempfindens trennt. Ja. Also wir sind in Gedanken, sagen wir so. Ich war Gedanken verloren. Ne? Also wir können uns irgendwas vorstellen und der Körper existiert zwar weiter, aber wir wissen nicht, dass der Körper existiert. Ja, und das ist ja so vielleicht diese Entfremdung aus dem paradiesischen Kinderzustand. Oder selbst in der Bibel wird ja darüber geredet. Also in dem Moment, wo du die Erkenntnis hast, und ich unterscheiden kann, aber ich bin ja nicht nur Leib, ich bin ja Körper, ich bin ja nackt, ne? Falle ich raus aus der Alleinheit und bin getrennt. Ja, und muss jetzt dieses Leben als getrenntes Wesen leben. Und Achtsamkeit ist ja eine Praxis, die dich auch über den Körper, also es geht ja viel über Empfindungen, ja, spüre dich, spüre deine Füße, spüre, wie du auf dem Stuhl sitzt, ja, wieder reinbringt in diese Empfindung deiner Körperlichkeit. Und auch in die Gegenwärtigkeit. Und interessanterweise, über den Körper lernst du auch deine Gefühle besser zu verstehen, dass du sagst, na, wo sind sie denn gerade? Wo merke ich es denn gerade? Wo spüre ich es denn gerade? Und diese Rückkopplung oder Rückverbindung mit diesem, ich bin in einem Körper und gleichzeitig meine zweite Natur ist dieses Existieren in Wörtern und Wortbildern, das führt eben zu diesem Selbsterinnern und irritiert uns manchmal. Deswegen sage ich auch so dieses, wer mit der Selbstentwicklung anfängt, der hat so Erstverschlimmerungseffekte. Weil du merkst, deine Automatismen, also wo du sonst immer so in Automatismen warst und dich vielleicht als effizient erlebt hast, werden brüchiger. Ja, und dann merkst aber dafür bist du mehr da. Und bist ja nicht nur ein funktionierendes Wesen, sondern ein lebendiges, sich lebendig erlebendes Wesen.
Finde ich insbesondere, ich meine, so dieses Bild, was ich gerade vor Augen habe, ist ja durch vielleicht auch tatsächlich unsere ganzen digitalen Geräte, dieses, ich sage jetzt mal echt so irgendwie dieser Zombie-Modus, ne? Also so wir laufen durch die Welt, aber sind eigentlich nicht so wirklich Teil der Welt. Ne? Also muss der Bus mal in der Bahn gucken und ich meine, ich erwische mich ja selber dabei. Ne? Ich habe irgendwie, ich laufe diesem Ding hinterher, die 10 Minuten zur S-Bahn und bekomme diesen Weg eigentlich nicht so richtig mit. Ne? Also und ich finde, das ist ja einerseits eine Gedankenverlorenheit, aber wo wir da ja eigentlich unsere Aufmerksamkeit in eine Sache reingeben und eigentlich uns abkoppeln von allem anderen, was so passiert. Ne? Alle anderen Menschen, die Umgebung, egal ob es Familie ist, ne? Ob das irgendwie Freunde sind, ob das Arbeitskollegen sind, ist mir gerade nur so eingefallen. Und ich glaube, jeder, der sich da auch in so eine Situation mal hineinversetzt, wird merken, was da eigentlich passiert. Und trotzdem irgendwie tun wir es immer wieder. Ne? Das finde ich so spannend, welche Kraft und welche Anziehungskraft das hat, so eigentlich uns rauszuziehen, aus diesem Hier und Jetzt, ne? Und uns zu, finde ich, zu spüren, aber auch unsere Umgebung, ne? In dem Sinne auch zu spüren und wahrzunehmen.
Ja, und da sagst du was sehr Fundamentales, ne? Dieses, ja, wir leben in dieser Trance. Und selbst wenn wir es wissen, kommen wir nicht so einfach raus.
Genau, ja.
Ja, und deswegen ist gerade, wenn man sich für seine eigene Entwicklung interessiert, ja, wo sind denn meine Sehnsuchtsthemen? Ja, und ich frage dann auch manchmal so nach, was waren denn so Leuchtturmomente in deinem Leben, wo du auch dich in einer anderen Lebendigkeit gefühlt hast, wo du das Gefühl hast, ich bin da. Ich spüre mich als lebendigen Körper in einer lebendigen Welt und ich bin Teil dieser lebendigen Welt und nicht getrennt, sondern ich stehe im Leben als ein verbundenes Bewusstsein, was sich autonom wahrnimmt. Ja, und dann merkst du so, wow, ja. Das sind oft so Sehnsuchtsthemen oder auch Erfahrungen, warum Leute sich überhaupt auf den Weg machen, sich zu entwickeln. Ja, warum du sagst so, weil es ist ja an sich ein Dilemma, warum ist der Mensch nicht einfach wach, ne? Ja. Und mit seinen Gefühlen verbunden.
Ja.
Ne?
Ja. So ein bisschen abschließend auch für uns, weil ich finde, wir haben ja eine schöne Reise so zurückgelegt und wir sind auch immer mal wieder so, finde ich, in ganz konkrete Situationen reingegangen, was ich super, super hilfreich finde. Und ich finde auch so diese Leuchtturmfrage eine richtig schöne Frage. Und ich dachte mir so, wenn ich jetzt mal nochmal so in so einen Führungsalltag gucke, ist das eine Frage, die sich gut in so ein Team oder vielleicht auch in so ein 1-zu-1-Setting übertragen lässt? Also könnte ich immer mal wieder auch meine Leute fragen, so, was ist denn eigentlich so ein Leuchtturmmoment für dich gewesen und was können wir tun, damit dieser öfter entsteht?
Na klar, ich glaube, jede Beziehung braucht so diese Idee, wer wollen wir gewesen sein? Ja, also dieses sich rückverbinden zu Erfahrungen, die wir als sinnvoll und wertvoll empfunden haben. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen das Dilemma, dass wir manchmal so diese Unlust an Zukunft haben, weil wir uns nicht klar sind, ja, wie könnte es denn anders sein? Ne? Und was ist denn jetzt das, was da auf uns wartet, außer mehr arbeiten, mehr leisten, härter arbeiten, um den Wohlstand zu retten? Ja, und dann sagst du, ja, das war kein Wohlbefinden. Und die Rechnung geht auch gar nicht auf, ja, weil diese Wachstumsszenarien, die wir ja bräuchten, die wird es gar nicht mehr geben. Und dieser Umdeutungsprozess, ja, der wird uns wahrscheinlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre sehr stark beschäftigen. Und gleichzeitig, wenn wir uns vorstellen, wir gehen wirklich mehr mit unserem zweiten Intelligenzsystem in Verbindung. Es findet so eine Art von erneuter Aufklärung statt. Wenn man sich überlegt, die erste Aufklärung, ja, oder sagen wir mal die große Aufklärung, so 1750, hat ja dazu geführt, dass wir Bildungssysteme errichtet haben, Enzyklopädien geschrieben haben, Massenmedien etabliert haben, Hochschulen auf breiter Front zugänglich gemacht haben. Dass sowas auch noch mit der Herzensbildung passiert, dass wir sagen, pass mal, wir kommen hier zu einer guten Klärung dieser großen Herausforderung, die wir haben, besser, wenn wir auch das zweite Intelligenzsystem wahrnehmen, ja, und unsere Resonanzintelligenz dazu nehmen, dann ist ja schon so die Idee, wer wollen wir gewesen sein, wenn wir da als Team eine Idee von haben. Ja, das ist es so unsere Ausrichtung. Und dann kannst du immer noch in eine absichtsvolle Absichtslosigkeit gehen. Das heißt, du folgst keinem Plan, sagst, so müssen wir das machen und morgen dies und übermorgen das, sondern das ist ja das eher agilere Vorgehen. Wir probieren mal dies, wir probieren mal das. Aber die Richtung in Bezug auf die Werte und den Sinn, das hast du ausgehandelt. Und da gibt es eine Verbindung über die Herzen, dass wir das als sinnvoll empfinden können in seiner ganzen Ambivalenz und so weiter. Und dieser Aushandlungsprozess, den erleben wir auch jetzt im Großen, ja, und die Angebote sind doch recht spärlich im Moment, ja, zumindest die vordergründig kommunizierten. Und gleichzeitig, glaube ich, passiert zum Beispiel wie mit Podcasts, wie mit dir und tausenden anderen, gibt es ja einen ganz anderen Diskussionsraum, wo auch was ausgehandelt wird und wo man sich auf andere Art und Weise verbindet. Ja, und diese Kraft, glaube ich, gilt es auch sichtbarer zu machen. Und gerade in Organisationen sehe ich da auch eine große Sehnsucht danach.
Und ich würde sagen, auch besonders diese Sehnsucht, wenn ich jetzt so auf meine Gespräche gucke, die ich hier so führe, kann auch eine schöne Orientierung sein, insbesondere in dieser Welt, die ja jetzt mit künstlicher Intelligenz vor ganz neuen Fragen steht. Ne? Also wo ich so auch natürlich immer wieder diese Frage kommt, was ist so unsere Rolle? Ne? Worauf fokussieren wir uns in unserem Menschsein und in unserer Rolle in der Gesellschaft, aber auch in der Arbeitswelt? Da scheint mir das tatsächlich auch eine Richtung zu sein, die sehr erstrebenswert ist und die uns, glaube ich, auch dieses Gefühl gibt, wir haben weiterhin irgendwo eine Daseinsberechtigung. Wir fühlen, was wir beitragen können und wir fühlen uns dabei auch verbunden, ne? Und nicht irgendwie so entfremdet voneinander und von uns irgendwie auch als Gesellschaft. Ne?
Ja, die schönere Welt, die unser Herzen schon kennt, ist möglich, heißt ein Buch von Charles Eisenstein, was ich immer einen genialen Titel fand. Und ich habe mal lustige Experimente mit ChatGPT gemacht und ChatGPT gefragt, ja okay, stell dir mal vor, alle Populisten gewinnen alle Wahlen, ja, und beschreib mal die Szenarien so in 5-Jahres-Rhythmen, was so rauskommt, unter Berücksichtigung der realen Probleme, die es im Moment auf der Welt gibt. Und es ist faszinierend, was rauskommt. Also es wird richtig übel, aber es kommt immer eine Katharsis. Und das fand ich interessant. Mhm. Es kommt immer wieder weil diese Lösungen ja nicht langfristig sinnvoll sein können, kommt es zu einem Umdenken. Und neulich hat er mir dann im Jahre 2100 eine Resonanzzivilisation beschrieben. Ja, und das war wirklich ein Sehnsuchtsort, wo man so gemerkt hat, ja, an sich wäre das richtig. Und ich glaube, es braucht diese Sehnsuchtsnarrative auch, wo eben etwas in uns sagt, ja, das ist möglich. Ja, und das ist eben nicht dieses, der Mensch ist doof und er wird immer nur und am Ende töten sich alle so, ne? Oder so Selbstjustizkram, ja, sondern wo wir wirklich anfangen, auch KI als kreative Anregung zu nehmen, um wieder eine erstrebenswerte Zukunft zu denken. Ja, und da kannst du das Ding ja befragen, wie du willst. Ne? Aber es bietet ja so gute Dinge an. Und das ist, glaube ich, auch so der Kern von entwicklungsorientierten Denken im konstruktivistischen Sinne, die Möglichkeiten erhöhen.
Und auf jeden Fall mit der großen Hoffnung und Zuversicht, dass wir da nicht 75 Jahre drauf warten müssen und diesen ganzen grauen Weg durchlaufen müssen und noch ein bisschen was für unsere Langlebigkeit tun müssen, dass wir es auch erleben.
Naja, du, da sage ich ganz bescheiden, wir werden das Happy End nicht erleben. Aber wir können Teil einer Bewegung sein, die wir sinnvoll empfinden, ja, weil wenn du mal so in die Geschichte zurückguckst, ja, haben die Aufklärer die Aufklärung erlebt? Haben die Rationalisten die Wissenschaft erblühen sehen, die Descartes und wie sie hießen? Nee, aber sie waren Teil einer Bewegung, uns komplexitätsfähiger, uns empathischer, uns resonierender zu machen und damit zu sinnstifteren Lösungen zu kommen.
Ich glaube, das ist ein schöner Weg für uns in Richtung Zukunft und vor allen Dingen etwas, wo wir unseren eigenen Beitrag auch erkennen können. Martin, ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch, für die Gedanken und die Herzen, die du hier geöffnet hast, mit Sicherheit und hoffentlich auch viele Menschen inspiriert hast, ein bisschen mehr auf ihr zweites Intelligenzsystem zu hören und es zu schulen und mal zu schauen, was es da so alles zu spüren gibt. Wir werden natürlich das Buch in den Shownotes verlinken, kann ich nur empfehlen für alle, die da noch tiefer eintauchen möchten, auch noch ein bisschen mehr über ihr zweites Intelligenzsystem lernen möchten und vielleicht auch noch ein bisschen Orientierung fürs Spüren bekommen möchten, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und ansonsten herzlichen Dank, Martin, und bis ganz bald, mal auf eine zweite Runde, würde ich sagen. Nicht erst 2100, vielleicht ein bisschen früher.
Danke Benjamin, für den wunderschönen Raum, den du hier geschaffen hast. Danke.
Danke dir. Das war Leading Well, heute mit Martin Permantier. Ein Satz ist mir aus unserem Gespräch wirklich sehr hängen geblieben, und zwar: Fühlen ist unser zweites Intelligenzsystem. Ich finde, viele Organisationen nutzen genau dieses Intelligenzsystem überhaupt nicht. Sie bewerten statt zu verstehen, sie reagieren meist ohne zu reflektieren. Oft werden auch Gefühle vermieden, statt sie als Informations- oder auch Kraftquelle zu erkennen und zu nutzen. Und ich finde, Martin hat sehr deutlich gemacht, dass Emotionen, dass Gefühle nie das Problem sind, aber sie können immer ein wichtiger Schlüssel für eine Lösung sein. Und wer führen will, der muss halt auch fühlen können, aber halt nicht impulsiv, sondern im besten Fall sehr reflektiv. Ja, und wie immer nach unseren Folgen meine kleine Einladung an dich. Nimm dir doch mal diese Woche einen Moment Zeit, um deine eigene emotionale Energie bewusster wahrzunehmen. Frage dich mal, was bewegt dich wirklich? Was bleibt vielleicht auch unausgesprochen und sollte einmal gesagt werden? Wo kannst du vielleicht auch durch ein Gespräch, durch eine Frage, durch ein kleines Musterbrechen einen Resonanzraum eröffnen? Denn wie Martin sagt, Musterbrüche sind oft der Anfang jeder Entwicklung. Ob für dich individuell oder auch in deinem Team. Wenn dir das Gespräch mit Martin gefallen hat, du vielleicht ein paar wichtige Gedanken für dich mitnehmen konntest, dann teile es doch sehr, sehr gerne in deinem Netzwerk mit Kolleginnen und Kollegen oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, dann schenk uns doch deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungsworkshops, eines Trainings oder Vortrags, zum Beispiel zu Themen wie psychologische Sicherheit, Veränderungsfähigkeit oder Resilienz, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen und auch mehr Informationen zu unserer Arbeit, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.